Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben-Nord.
Hallo zusammen bei Podcast 110, dem Podcast des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Mein Name ist Markus Trieb, ich bin Pressesprecher und heute zu Gast ist ein Mitglied der EG Callcenter, der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben aus Augsburg. Hallo.
Hallo.
Stell dich einfach mal kurz vor.
Meine Verwendung ist als Ermittler bei der EG Callcenter. Seit 3,5 Jahren bin ich bei der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben hier in Augsburg und ich befasse mich seit dieser Zeit mit dem Betrugsphänomen Callcenter-Betrug und bin jetzt da mittlerweile auch hauptverantwortlich für diesen Bereich, den wir hier von der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben führen.
Und wahrscheinlich aktuell gut beschäftigt.
Kann man so sagen, ja.
Callcenter, da kann man wahrscheinlich jetzt, wenn man Zuhörerin oder Zuhörer bei uns ist, nicht so viel anfangen. Gib uns mal einen kurzen Überblick. Was sind das denn für Betrugsmaschen?
Also es gibt ja eine Hülle und Fülle an Betrugsmaschen, kann man schon fast sagen. Die Täter sind so raffiniert und lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit dem Phänomen falscher Polizeibeamter und mit dem Phänomen Schockanruf. Das ist diese zentrale Aufgabe, die wir eben hier bei der Kriminalpolizei in Augsburg führen. Darüber hinaus beschäftigt sich natürlich die Kriminalpolizei auch mit den anderen Betrugsmaschen, hinlänglich bekannt die Enkeltrick-Betrugsmasche. Aber wie gesagt, diese beiden Betrugsmaschen, die wir hier in Augsburg bearbeiten, ist einmal diese Legende falscher Polizeibeamter und einmal die Legende mit Schockanruf.
Wie unterscheiden sich die zwei?
Also bei der falschen Polizeibeamtenmasche, wie schon der Name sagt, meldet sich ein Polizeibeamter, der dann den zuvor ausgewählten Opfern suggeriert, dass in der Nachbarschaft beispielsweise ein Einbruch stattgefunden hat und die Vermögenswerte deswegen durch diese Tätergruppierung in Gefahr sind. Und diese Vermögenswerte müssen von der Kriminalpolizei oder von der Polizei allgemein gesichert werden, dass die Täter da nicht weiter erfolgreich sind. Das ist die falsche Polizeibeamtenbetrugsmasche im klassischen Sinne. Und die zweite, die Schockanrufmasche, da beschäftigen sich quasi die Täter damit, geben sich auch als falsche Amtsträger aus. Das ist immer so der Überbegriff, also sprich Polizeibeamter oder Staatsanwalt. Und versetzen die Opfer, wie es eben dieses Betrugsphänomen schon sagt, in den regelrechten Schock. Und zwar als beispielsweise momentan verstärkt auftretende Masche. Ein nahestehender Familienangehöriger hatte einen Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall ist ein Kind tödlich verunglückt durch den Unfallverursacher, durch den nahestehenden Angehörigen. Und dadurch ist eine Kautionsforderung notwendig in einem höheren fünfstelligen Bargeldbereich, um die Summe, die wir da sprechen. Und die ist notwendig, um das zu verhindern, dass der Familienangehörige nicht in Haft genommen wird. Mhm. Und das ist das Phänomen von dem Schockanruf.
Also praktisch irgendjemand ruft an bei dem Senior und sagt, der Enkel, der wird jetzt eingesperrt, weil er hat irgendwas Schlimmes begangen und jetzt müssen sie sofort Geld zahlen, dann wird er nicht eingesperrt.
Ganz genau.
Okay, rufen dann auch die Enkel selber an oder wird das Telefon hin und her gereicht?
Also das Telefon wird oft hin und her gereicht, weil du darauf anspielst. Also wir sprechen da ja im strafrechtlichen Sinne von einem gewerbs- und bandenmäßigen Betrug. Eine Bande, wie es schon heißt, kann immer nicht aus Einzelpersonen bestehen, sondern besteht immer aus einer Vielzahl an Personen. Das kann manchmal bis zu 10 Personen sein, die an diesem Betrugsdelikt da beteiligt sind. Angefangen von den Anrufern, die sich dann eben zunächst als Enkel ausgeben, die den Schock dann total aufrechterhalten oder dann die Schocksituation dann erst herbeirufen, die dann sagen, ja, ich bin jetzt bei der Polizei und mir geht's total schlecht, du musst mir unbedingt helfen. Dann wird das Telefon weitergereicht. Im klassischen Sinne und wird dann an den Polizeibeamten weitergereicht, der dann diese Legende oder diesen Betrug dann fortführt, bis hin zu einem Staatsanwalt, der dann eben den Druck dann nochmal erhöht, weil Staatsanwalt natürlich dann noch ganz wichtig ist, der entscheidet ja dann über die Freiheit von dem angeblichen Unfallverursacher. Und so baut sich letztendlich diese Legende aus. Die sind mit allen Tricks und Raffinessen ausgestattet. Die Täter gehen da hochprofessionell vor. Mhm. Und deswegen macht es das unter Umständen eben auch so schwierig. Für uns auch als
sitzen mehr Leute in dem Callcenter praktisch und gehen alle im Callcenter auf eine Person in Anführungszeichen los?
Also so kann man sich das vorstellen. Also es sind mindestens jetzt mal zwei, zum Teil auch mehrere, die dann wirklich ein zuvor bewusst ausgewähltes Opfer dann durchgehend, das kann manchmal über mehrere Stunden kann das gehen, wo diese Telefonate nicht aufhören, das Opfer nicht mehr von der Leitung gelassen wird und da dann einfach diesen Betrug so aufrechtzuerhalten, das auch das Opfer? Weil ich denke, die Frage stellt sich ja für viele, wie kann man auf so eine Masche hereinfallen? Wie kann ich so eine hohe Summe an irgendeine wildfremde Person übergeben? Das machen die aber dadurch einfach ganz raffiniert, nachdem die das Opfer gar nicht mehr von der Angel lassen, sage ich jetzt mal. Und dass sie das Opfer dann permanent unter Druck setzen und unter Druck halten, so dass ganz am Ende, das ist ja immer die Zielrichtung von den Tätern, ist ganz klar, um möglichst viel Vermögen von den zuvor ausgewählten Opfern zu bekommen.
Die Täter sind ja Profis, muss man sagen, das ist ihr Beruf, machen die ja nicht nebenher und dann sind die ja natürlich wahrscheinlich sehr erfahren, mit den unterschiedlichsten Menschen umzugehen, damit sie zu ihrem Ziel kommen, weil das ist ja immer gleich.
Genau, also wie du sagst, psychologisch super geschult und kennen sich aus mit diesen Raffinessen. Die wissen natürlich auch genau, welchen Knopf das man drücken muss beim Opfer oder wenn das Opfer jetzt beginnt, irgendwie vielleicht darüber nachzudenken, so in die Richtung, du klingst gar nicht so, zum Beispiel jetzt bei dem Schockanruf, das haben wir ganz oft, weil er am Anfang der Enkel wirklich weinend, bitterlich weinend ans Telefon geht, der angebliche, und dann so die Frage natürlich dann verstärkt von den ausgewählten Opfern kommt, ja, du klingst irgendwie ganz anders, und dann kommt sofort, ja, ich habe eine schlechte Telefonverbindung, ich bin gerade im Polizeiarrest, ich bin total aufgelöst. Das liegt mit Sicherheit daran, vielleicht auch pauschal gesagt, ich bin gerade krank oder verschnupft. Also die sind da um keine Ausrede verlegen und mit allen Raffinessen ausgestattet, so dass das Opfer das tatsächlich nicht merken kann. Also und das kann auch jedem passieren. Also das wollte ich hier dann auch sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist immer unbedingt die 80-, 90-jährige alleinstehende Oma oder Opa, dem das passieren kann. Wir haben auch Opfer, die sind voll im Leben stehend. 80-, 90-jährige Frau ist auch im Leben stehend, das wollte ich damit sagen. Aber es ist schon so, dass so ein Betrug auch jungen Leuten passieren kann. Mhm. Und man ist vor dieser Masche einfach nicht gefeit, wenn man diese Masche nicht kennt.
Ja, es gibt gleich zwei Punkte. Du sagst, da sind mehrere im Callcenter, aber es sind ja noch viel mehr beteiligt, sage ich mal, von dieser Bande, wenn es wirklich dann zur Geldübergabe kommt.
Genau, also das Entscheidende, wie ich es vorher gesagt habe, das Entscheidende für die Täter ist ja, möglichst viel Geld zu verdienen und am Ende dann da auch richtig das Opfer zu betrügen und auszunehmen. Natürlich, wie gesagt, geht es dadurch los. Wir sprechen von einem Telefonbetrug. Da muss natürlich erstmal die Telefonate, die müssen geführt werden von den professionell geschulten Tätern. Wir nennen die in unserem Fachjargon die Keiler, die eben da dann reingehen zu dem Opfer oder zu den ausgewählten Opfern telefonisch und da versuchen natürlich dann ihre Story oder ihre Legende anzubringen. Ganz wichtig, entscheidende Position ist auch die mittlere Führungsebene. Das sind die sogenannten Logistiker. Die muss man unterscheiden in Logistiker im Ausland und im Logistiker im Inland. Der Logistiker im Ausland, der eben auch bei den Keilern in den Callcentern sitzt, der hat die Aufgabe, dann mit den Abholern in Deutschland in Kontakt zu treten, die aber natürlich davor bandenmäßig organisiert, schon ausgewählt wurden und quasi sich schon bereithalten, immer in Abstimmung, in enger Abstimmung mit dem Logistiker aus dem Callcenter. Aus dem Ausland. Und dann gibt es eben, wie ich schon angesprochen habe, die Abholer, die Geldabholer, die Vermögensabholer, die dann zu den Opfern an die Haustüre gehen oder an irgendeine x-beliebig ausgewählte Örtlichkeit und dort dann die Vermögenswerte übergeben werden. Und dann kommt eine weitere ganz entscheidende, wichtige Person in dieser Bandenstruktur ins Spiel. Und zwar ist der Logistiker im Inland, also sprich in Deutschland beispielsweise. Der hat dann die Aufgabe von den Abholern, abzüglich denen ihrem Anteil, weil jeder will ja irgendwie mitverdienen, keiner macht es umsonst. Deswegen funktioniert dieses Betrugsphänomen auch so gut, dass der Logistiker in Deutschland hat dann die Aufgabe, die Vermögenswerte von dem Abholer entgegenzunehmen, sprich die Vermögenswerte zu sichern und dann über unterschiedlichste Kanäle, die Auswahl ist vielfältig, wie dann die Vermögenswerte ganz am Ende des Tages natürlich zu den Hauptdrahtziehern ins Ausland zurückgeleitet werden. Also wie ich schon gesagt habe, oder wie du jetzt eben auch gesagt hast, natürlich, man kann sich da jetzt ausdenken, dass das nicht so alleine oder zu zweit funktioniert, sondern wie eben gesagt, das kann manchmal bis zu 10 Personen sein, die wirklich an einem Betrugsdelikt von einem Opfer beteiligt sind.
Ja, und du hast es gerade gesagt, das ist ja nicht nur ein finanzieller Schaden bei den Opfern, sondern oft viel Scham dabei. Ja. Was kann man dazu sagen?
Also das macht es natürlich für uns, die Scham ist natürlich tatsächlich ganz oft dabei, weil die sich eben immer mit diesen ganz einfachen Satz, wie sich die meisten Menschen, die nicht Opfer geworden sind und selbst auch die Opfer dann selber, wo sie dann Gedanken machen, wie kann ich nur so blöd sein? Wie kann ich auf sowas reinfallen? Irgendjemand, weil irgendwann fällt es dann wie Schuppen von den Augen, wenn sich die ganze Situation mal wieder einigermaßen beruhigt hat. Und die Scham, das ist natürlich für uns auch teilweise ein Problem, weil das sind natürlich genau die Taten oder genau die Opfer, die sich dann eben so schämen, dass die das dass dieser Betrug bei der Polizei dann gar nicht bekannt wird.
Oder erst sehr spät,
dass es für uns natürlich als Ermittlungsbehörde extrem Steine in den Weg gelegt werden, weil bestimmte Sachen halt nach gewisser Dauer so nicht mehr von uns aus der Ermittlersicht gar nicht mehr bewerkstelligt werden können.
Ja. Aber ich habe einen guten Satz gehört, die Opfer brauchen sich nicht schämen, sondern die Täter sollten sich schämen. Weil die gehen ja ganz perfide vor. Die suchen sich, wie suchen sich die älteren Personen aus, also die meist zu älteren Opfer?
Also unserer Erfahrung nach gibt es klassischerweise nach wie vor das Telefonbuch. Vielleicht jetzt nicht mehr so, wie man es von früher kennt, das irgendwie verstaubt unterm Schreibtisch liegt. Sondern natürlich im Internet gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten. Telefonbuch, das Örtliche, wo zumeist auch die Opfer tatsächlich dann, also wir haben da gesicherte Erkenntnisse, dass das letztendlich auch so durchgeführt wird, dass die Opfer da dann einfach ausgewählt werden und das wird ganz bewusst ausgewählt nach altklingenden Vornamen. Zum Beispiel jetzt irgendwie einen Kevin oder einen sonstigen moderneren Namen, sage ich jetzt mal, wird wohl von den Opfern eher nicht für so wichtig empfunden wie jetzt eine Walpurga oder eine Crescentia. Und angelehnt natürlich an die Telefonnummer, meistens noch mit einer Adresse ausgestattet aus dem Telefonbuch, so ist es für die Täter unter Umständen eine Leichtigkeit, die Opfer auszuwählen.
Und oft nehmen sich die ganze Regionen vor, habe ich mitbekommen, gell?
Ganz genau. Ja. Also es ist dann tatsächlich so, man guckt dann eben dann, dass die Abholer vielleicht irgendwie hier schon bereitstehen, im Vorfeld eben über den Logistiker aus dem Ausland schon in Hab 8 oder in Bereitschaft versetzt werden und dann wird ganz gezielt eine Region ausgewählt, wo der Abholer die Bereitschaft signalisiert hat und dann wird da angerufen, straßenzügeweise, ortschaftenweise, regionenweise.
Ja.
Dass natürlich der Abholbetrug oder die Betrugshandlung an sich relativ zügig vonstatten geht.
Ja, und wer denkt, es kann ja niemand aus meinem Bekannten- oder Verwandtenkreis treffen, der irrt sich wahrscheinlich, weil, wie du schon gesagt hast, die Täter sind so gerissen und sie sind auch immer mal wieder oder feiern aus ihrer Sicht Erfolge. Letztes Jahr hatten wir etwa 14 Fälle, wo bei der Betrugsmasche Schockanruf oder falscher Polizeibeamter die Täter erfolgreich waren und die Schadenssumme geht über 400.000 Euro. Also so mal zur Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie du schon vorher gesagt hast, die Polizei ermittelt in jedem Fall und euch sind ja schon Festnahmen auch gelungen, auch dieses Jahr schon.
Ganz genau, also das gelingt immer wieder. Natürlich ist da eine akribische Ermittlungsarbeit notwendig, dass man alle Register zieht, die natürlich rechtlich auf sauberen Füßen stehen und die rechtlich natürlich auch passen. Wir versuchen da, weil wir sprechen da von dem Verbrechenstatbestand, ich habe es vorher schon mal gesagt, wir sprechen nicht mehr von einem einfachen Betrug, sondern wir sprechen von einem gewerbs- und bandenmäßig organisierten Betrug, wie es auch im Strafgesetzbuch so drin steht oder verankert ist. Im Endeffekt ist es dann so, dass uns natürlich dann da vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dass dieses Delikt eben hergibt. Und natürlich gelingt es am Ende des Tages dann auch immer wieder, dass wir einzelne Abholer, manchmal auch darüber hinaus, auch bis dahingehend, dass wir vielleicht die Audi-Hintermänner ermitteln können. Aber wie gesagt, der Aufwand, der ist dementsprechend hoch. Aber ja, es gelingt uns immer wieder und ist uns auch dieses Jahr schon wieder mehrfach gelungen. Und
zum Beispiel jetzt dieses Jahr ist ja sofort, gab es ja Konsequenzen auch, weil die schickt es ja nicht weiter, die gehen ja in Haft.
Genau. Also im Regelfall ist es so, zumindest hier in unserer Region ist die Herangehensweise so, dass wenn wir ein Bandenmitglied, wovon wir da ganz klar sprechen müssen, in dem gewerbs- und bandenmäßigen Betrug, auch eben wie gesagt, wenn es nur vielleicht der kleinere ist, Abholer, trotzdem ohne den Abholer. Wenn der Abholer an die Örtlichkeit nicht hingeht, dann kann der Logistiker aus dem Ausland organisieren, wie er möchte. Dann kann der Keiler mit dem Opfer über Tage, über Stunden lang telefonieren. Wenn der Abholer nicht letztendlich die abschließende Betrugshandlung mitträgt und mitgeht, sprich die Vermögenswerte entgegennimmt und sichert, funktioniert dieses ganze Phänomen nicht. Deswegen wird auch der Abholer hier in unserer Region bei der Staatsanwaltschaft Augsburg auch so behandelt, dass die durch die Bank grundlegend alle in Untersuchungshaft gehen.
Gut, also deswegen ist es wichtig, wenn man derartige Anrufe erhält, ob man sich jetzt falsch verhält und vielleicht schon etwas bezahlt oder ob man lediglich derartige Anrufe bekommt und mitdenkt und sich gleich an die Polizei wendet, dass man immer die 110 anruft. Da wollen wir informiert werden, damit ihr gleich handeln könnt und ermitteln könnt.
Ganz genau. Also das kann ich auch eindringlich nochmal sagen. Das eine ist das Wichtigste, dass man es erkennt, dass man quasi von der Präventionsseite her, dass man da wirklich informiert ist und dann sagt, nee, auf sowas falle ich nicht rein. Aber der zweite Schritt ist für uns wichtig, dass die Polizei auch rechtzeitig und frühzeitig davon Kenntnis erlangt. Eben wie du sagst, dass wir aus Ermittlersicht dementsprechend unter Umständen auch dann unsere Maßnahmen treffen können.
Und das so schnell wie möglich. Was gibt es noch für Verhaltenstipps? Neben dem Verhaltenstipp, ruft die 110 sofort an.
Also ich sage, der entscheidende Verhaltenstipp, man kann da angerufen werden, man kann vielleicht mal auch mit dem falschen Bein aufstehen oder kann vielleicht gedanklich mal irgendwie wo ganz anders sein und dann kommt plötzlich, natürlich kommt so ein Anruf aus dem Nichts. Aber das ganz Zentrale ist, die Polizei, die wird niemals nach Vermögenswerten am Telefon fragen, was haben Sie auf der Bank, was haben Sie zu Hause, haben Sie einen Tresor, haben Sie Schmuck oder Geld zu Hause? Und was dann schon gleich überhaupt nicht mehr passieren wird, dass die Polizei die Vermögenswerte dann abholt aus unterschiedlichsten Erklärungen, die die Täter ja am Telefon abgeben, das wird die Polizei nicht machen. Also spätestens dann, wenn man im Vorfeld durch die psychologisch gut geschulten Täter vielleicht da auch noch dem kurzfristig Glauben schenken mag, aber spätestens ab diesem Zeitpunkt, wenn es um die Vermögenswerte geht, das wird die echte Polizei nicht machen. Natürlich ist ein weiterer oder grundlegende Verhaltenstipps von der Polizeiseite aus, ist da einfach dann noch, dass man grundsätzlich misstrauisch ist, also jemand, den man nicht kennt, seinen Namen, seine Adresse irgendwie gibt. Dann, wie gesagt, mit den Geldforderungen am Telefon, spätestens wenn es dann dazu kommt, das Gespräch sofort beenden und niemals, wie ich es eben gesagt habe, Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte, weil es werden im Regelfall Unbekannte sein, die an der Haustüre oder an den Übergabeörtlichkeiten erscheinen, niemals Geld oder Vermögenswerte oder Wertgegenstände aushändigen und rufen Sie im Zweifelsfall bei der 110 an, legen Sie auf, legen Sie ganz bewusst auf und rufen Sie dann bei der 110 an oder natürlich einen nahestehenden Familienangehörigen, insbesondere wenn wir in dem Bereich Schockanruf, so eine ausgeprägte Masche vom Enkeltrickbetrug sprechen, wo es um nahestehende Angehörige geht, rufen Sie ganz bewusst diesen Enkel oder diesen Familienangehörigen an und versichern Sie sich, dass bei dem alles in Ordnung ist. Und beenden Sie das Gespräch und rufen Sie die 110.
Und vor allem soll man die Angehörigen, auch wenn es zum Beispiel der Angehörige ist, der sich da vermeintlich meldet, unter der Nummer anrufen, die einem seit längerer Zeit bekannt ist und nicht unter einer Nummer, die gerade aktuell angezeigt wird, weil die Täter haben auch dafür eine Erklärung. Vielleicht kannst du das kurz ansprechen.
Ganz genau. Also zu diesen Rufnummern, wir nennen das im Fachjargon sogenannte gespoofte Telefonnummern. Das ist nichts anderes, dass man sich eine Nummer, x-beliebige Nummer geben lässt, die man gerade angezeigt haben möchte oder unter der man sich letztendlich momentan ausgeben möchte. Das ist natürlich insbesondere von den Tätern im falschen Polizeibeamtenbereich ist natürlich eine gängige Masche, dass die von der örtlich ansässigen Polizeidienststelle oder natürlich auch klassischerweise manchmal auch die 110, dass die im Display bei den Opfern angezeigt wird. Und da kommen wir dann genau drauf, genauso wie du sagst, da wird irgendeine Nummer angezeigt, also unter dieser Nummer unter keinen Umständen zurückrufen, zumal es technisch eh nicht möglich ist, unter dieser Telefonnummer zurückzurufen. Und selbst wenn es möglich wäre, unter keinen Umständen diese Telefonnummer zurückrufen, weil sie dann logischerweise wieder genau da rauskommen, wo die Täter sie haben möchten, und zwar bei Ihnen im Callcenter und nicht bei Ihrem Angehörigen oder schon gleich überhaupt gar nicht bei der echten Polizei.
Ja, weil die Angehörigen, die dann mit anderer Nummer anrufen, haben ja auch wieder eine Antwort parat und sagen, mein Handy oder die Nummer, die du seit längerer Zeit kennst, die gibt's nicht mehr, das Handy ist kaputt gegangen oder ich rufe von einem Handy von einem Freund an, da bin ich jetzt erreichbar und die, damit halt einfach die Angehörigen nicht zu den richtigen Verwandten gelotst werden, sondern immer wieder zu den Tätern.
Ganz genau so ist es und da möchten die ja hin und dann geht eben der dritte oder vierte Täter oder wie ich es vorher gesagt habe, kann manchmal bis zu 10 sein, die sind da vielfältig, dann geht nochmal irgendein anderer ans Telefon und das Opfer weiß manchmal gar nicht mehr oder am Ende des Tages gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist und das ist ja genau die Masche oder mit diesem psychologischen Trick, da spielen ja die Täter auch damit und das möchten die ja erreichen, dass die Opfer gar nicht mehr wissen und dass natürlich dann, wenn die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, dass die dann so perplex sind, dass die dann ganz am Ende die Vermögenswerte übergeben und somit die Täter im Besitz von ihnen nicht zustehendem Geld ist. Das ganze Ersparte ist weg und das ist das, was die eben erreichen wollen.
Ja, und dahin zielt ja auch genau das, was wir auch an die jüngeren Leute appellieren, und zwar, dass eben die jüngeren Leute auf ihre Angehörigen zugehen, auf die älteren Angehörigen, die potenziellen Opfer, und erzählen ihnen von den Maschen der Täter und wie sie sich verhalten sollen und sind ja dann auch praktisch Ansprechpartner für diese älteren Menschen, wenn die gerade sich nicht mehr auskennen, dass sich die eben an die Angehörigen wenden und an die Polizei. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, alle, die uns zuhören, das werden jetzt nicht die potenziellen Opfer sein, aber auf jeden Fall nicht der Großteil, sondern das sind genau die Leute, die wir als Polizei brauchen, die das, was jetzt alles der Kollege, der Ermittler erzählt hat, die das genau weitergeben an die älteren Mitmenschen, sowohl Verwandte als auch Nachbarn. Weil das Ganze muss einfach bekannt werden und die älteren Leute müssen diese Option im Kopf haben. Wenn ich unsicher bin, rufe ich Angehörige an, die ich kenne, Vertrauenspersonen und kann mich an jemanden wenden. Und ich bin nicht nur in den Händen der Täter, weil da wollen ja die Täter die Angehörigen haben.
Ganz genau, also dem Ganzen kann ich mich nur anschließen. Es ist so, das ist alles, was wir hier machen oder letztendlich diese Präventionskampagne, das ist genau in unserem Sinne, weil wir eben genau nicht diese Opfer oder diese Mitmenschen erreichen, die wir gerne erreichen würden, sprich unsere tatsächlichen Opfer, sondern vielleicht tatsächlich mal diesen neuen Ansatz zu wählen, dass man sagt, man geht da tatsächlich an die Enkel, an die ja. Jüngeren heran, dass man dann letztendlich auch wieder den Effekt erzielt, dass die Opfer gewarnt sind.
Genau, also deswegen an alle der Appell, geht's zu den älteren Leuten, zu euren älteren Verwandten, sagt ihnen das, was ihr heute gehört habt, bietet euch an als Ansprechpartner, gibt ihnen noch andere Optionen, weil die Option, nur mit den Tätern zu sprechen, das kann keine Option sein und das geht auch nicht gut aus für keinen Beteiligten. Okay, damit war's das. Ich sage ganz herzlichen Dank an den Ermittler der EG Callcenter für die Hintergründe, für die ganzen Informationen aus erster Hand. Ich glaube, nur so kann man auch verstehen, wie die Täter agieren und wie wichtig es ist, dass man hier einfach auch als Angehöriger tätig wird. Vielen Dank für die ganzen Infos, die Worte. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Und dann auch an die Hörerinnen und Hörer bis zum nächsten Mal bei Podcast 110, dem Podcast der Polizei Schwaben-Nord. Ciao.